Horst von Meditation am Obermarkt in Gelnhausen erzählt Geschichten aus dem Pali-Kanon nach. Heute die Geschichte der Nacktasket Mahavira. Eine Nacherzählung aus der mittleren Sammlung des Pali-Kanon, der Majjhima Nikaya Nummer 56. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Nalanda in Pabarikas Mangohain auf. Zu dieser Zeit hielt sich auch der sogenannte Furtbereiter der Giants, der Nacktasket Nadaputta, den die Giants Mahavira, also großer Sieger oder großer Held, nennen, bei Nalanda auf. Und Digga Tapasi, einer dieser Nacktasketen, der Anhänger Mahaviras, suchte den Buddha auf. Der Buddha bot ihm einen Sitz an und fragte ihn, wie viele Arten der Handlung beschreibt Nataputta, wenn es um üble Taten geht? Der antwortet, Freund Gotama, bei uns gibt es drei Arten. Das Handeln mit Körper, mit Rede und mit Geist. Und wie lehrt ihr es, Freund Gotama? Der Buddha antwortete, auch in meiner Lehre sind es drei Arten. Das Handeln mit Körper, mit Rede und mit Geist. Aber was lehrt Nataputta als das Verwerflichste von diesen dreien? Da antwortet der Nacktasket, von diesen drei Arten beschreibt Nadaputta die körperliche Handlung als die verwerflichste, nicht so sehr die sprachliche und die geistige. Und wie ist das bei euch, Freund Gotama? Und da antwortet der Buddha vielleicht in überraschender Weise, ich beschreibe die geistige Handlung als die verwerflichste. Nicht so sehr die körperliche und die sprachliche Handlung. Nachdem er das vernommen hatte, stand Digga Tapasi auf und ging zu seinem Meister und berichtete diesem von seiner Unterredung mit dem Erhabenen. Dabei waren viele andere Menschen anwesend, unter anderem der Haushälter Upali. Und dieser sagte, was zählt denn die unbedeutende geistige Handlung schon im Vergleich zur körperlichen? Ich werde jetzt zu diesem Mönch Gotama gehen und ihn auf der Grundlage dieser seiner Aussagen widerlegen. Dabei wurde er von Nataputta, dem Anführer der Nacktasketen, unterstützt. Digga Tapasi wandte dagegen ein, dass lieber nicht Upali gehen sollte, da der Buddha ein bekannter Magier sei, der eine bekehrende Magie kenne und in der Lage sei, seine Kritiker in Anhänger zu verwandeln. Doch Nataputta ließ diesen Einwand nicht gelten. Also begab sich Upali zum Erhabenen, teilte ihm mit, dass er von seinem Gespräch mit Digga Tapasi gehört habe, und man kam überein, darüber einen Disput zu führen. Im Folgenden stellte der Buddha dem Haushälter eine ganze Reihe von Fragen, die alle in die gleiche Richtung führen. Ich werde gleich eine davon erzählen. Zunächst aber mal noch eine Anmerkung von mir, vom Nacherzähler. Man muss dazu zunächst wissen, dass die Nacktasketen, die Giants, einen extremen Gewaltverzicht fordern. Zum Beispiel kehren sie den Weg vor ihren Füßen, um sicherzustellen, dass sie kein Kleininsekt töten. Also fragte der Buddha, was meinst du, Haushälter? Da könnte ein Nacktasket Gehmeditation üben. Und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es dabei zur Tötung vieler kleiner Insekten. Was hätte das für Folgen für ihn auf der Basis der Regeln der Giants, versteht sich? Ehrwürdiger Herr, sagte der Upali, Der Nacktasket Nādabuddha beschreibt das, was unbeabsichtigt geschieht, als nicht besonders verwerflich. Der Buddha darauf: Ach so, Haushälter, und wie wäre es, wenn er das absichtlich getan hätte? Na, ehrwürdiger Herr, dann ist es besonders verwerflich. So, sagte der Haushälter, und unter welch der drei Gruppen fehlt der Wille, die Absicht und der körperliches, sprachliches oder geistiges Handeln? Tja, also, ehrwürdiger Herr, unter geistiges Handeln. Ah, sagte der Buddha, so, so, Haushälter. Das widerspricht aber Nādabuddhas Aussage, dass die körperliche Handlung verwerflicher sei als die geistige. So ging es noch mit einer ganzen Reihe von Beispielen weiter. Dann sagt Upali: Großartig, ehrwürdiger Herr. Ich habe es eigentlich schon beim ersten Beispiel eingesehen, aber es war einfach wunderbar, wie er eins ums andere Male in zahlreichen Beispielen bewiesen hat, dass die geistige Handlung die verwerflichste unter den dreien ist. Möge der Erhabene mich von heute an als Laienanhänger, der für sein ganzes Leben Zuflucht genommen hat, betrachten. Moment mal, sagt der Buddha, nicht so schnell, Haushälter. Untersuche sorgfältig, bevor du Zuflucht nimmst. Ein kluger Mann wie du sollte sich genau umsehen, bevor er irgendwo Zuflucht nimmt. Da strahlte der Haushälter Upali übers ganze Gesicht und sagte: Ehrwürdiger Herr, ich bin glücklich, dass ihr das sagt, denn das habe ich noch von keinem religiösen Führer gehört. Ich bitte trotzdem, als Laienanhänger angenommen zu werden. Aber der Buddha hatte noch einen Einwand. Mein lieber Upali, deine Familie hat lange die Nacktasketen unterstützt. Ich möchte, dass ihr ihnen weiter Almosen gebt. Und Upali: Wunderbar, Erhabener, wunderbar, genau so soll es geschehen. Eure Güte ist unübertroffen. Aber bitte nehmt mich als Laienanhänger an. Daraufhin erläuterte der Buddha Upali jetzt die Grundlinien des Dhamma, damit er sich genau überlegen konnte, ob er wirklich Zuflucht nehmen möchte. Das wollte er, und er wurde als Laienanhänger aufgenommen. Während der Belehrung des Buddha soll er außerdem, so heißt es, den Stromeintritt erreicht haben. Dann nahm Upali Abschied vom Buddha und ging nach Hause. Dort wies er seinen Torwächter an: Von heute an ist das Betreten meines Anwesens den Nacktasketen verboten. Stattdessen haben jetzt die Bhikkhus und Bhikkhunis sowie die Laienanhängerinnen und Laienanhänger des Buddha Zutritt. Frage aber, wenn so ein Nacktasket oder einer seiner Anhänger kommt, ob sie Almosen benötigen, dann würde man ihnen was ans Tor bringen. Als Digatapassi hörte, was vorgefallen war, lief er zu seinem Chef Nādabuddha und rief: Der Haushälter Upali ist in die Schülerschaft des Mönchs Gotama übergetreten. Nādabuddha wollte das zunächst nicht glauben und schickte Digatapassi weg, um Näheres herauszufinden. Der ging zum Anwesen des Upali, wo ihm der Torwächter mitteilte, Nacktasketen hätten uns jetzt keinen Zutritt mehr. Aber wenn er Almosen brauchte, soll er etwas warten, dann würde man ihm etwas bringen. »Ich brauche keine Almosen«, schrie Digatapassi und eilte zurück zu Nādabuddha, um Bericht zu erstatten. Der wollte es zwar immer noch nicht glauben, rief dann jedoch alle erreichbaren Nacktasketen zusammen und sie zogen zum Anwesen Upalis. Dort ging es ihnen wie zuvor Digatapassi. Aber Nādabuddha sagte: Torwächter, geh zu deinem Herrn und sage ihm, Nādabuddha selbst steht hier mit zahlreichen Anhängern. Er wünscht dich zu sehen. So geschah es, und Upali sagte dem Torwächter, er solle die mittlere Eingangshalle mit Sitzplätzen ausstatten. Dann nahm er, Upali, selbst den höchsten und vornehmsten Sitzplatz ein und sagte: So, Torwächter, jetzt kannst du die Nacktasketen einlassen. Das war natürlich nicht nur gegen alle Etikette, sondern stand auch im diametralen Gegensatz zu seinem früher unterwürfigen Verhalten gegenüber Nada Buddha, der immerhin ein ähnlich angesehener Religionsstifter war wie der Buddha. Nada Buddha war außer sich über solch ein Verhalten. Er schrie: Haushälter, du bist offensichtlich verrückt geworden. Du wolltest die Lehre des Mönchs Gotama mir widerlegen und hast jetzt dich in dessen Lehrmeinung verfangen. Du bist eindeutig vom Mönch Gotama mit einer bekehrenden Magie verhext worden. Upali entgegnete, indem er sich auf seinen Stromeintritt bezog: Glücksverheißend ist jene Magie, ehrwürdiger Herr. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn alle meine Familienmitglieder auch von dieser Bekehrung erfasst würden. Herrlich wäre es, wenn alle Adligen von dieser Bekehrung erfasst würden, wenn alle Händler davon erfasst würden, wenn alle Arbeiter davon erfasst würden. Dann stand er auf und sang eine Lobeshymne auf den Buddha. Und ich möchte zum Abschluss nur die letzte Strophe daraus zitieren, dass man so in etwa den Eindruck von der Art, wie er diese Lobeshymne sang, bekommt. Also, letzter Abschnitt davon. Getilgt hat er's Begehren, wurde der Erleuchtete. Vertrieben hat er alle Wolken völlig fleckenlos. Am allermeisten wird der Gaben, mächtig wie ein Gott, vollkommenster der Menschen, greifbar nicht durch Urteilskraft. In Herrlichkeit der Größe, Ruhmesgipfel schon erreicht. Man nennt ihn den Erhabenen, und sein Schüler bin ich jetzt.